Du hörst heute den Ausbildungspodcast von OnTeams. Schnall dich an und viel Spaß damit. Hast du dir schon mal die Frage gestellt, wie viele Azubis in deinem Betrieb lesen können? Nee, keine Antwort oder noch nicht gefragt? Ja, kein Wunder. Das habe ich mir nach der Folge mit Maike Hülsmann dann auch gedacht, gell? Weil das sind so Themen, wo wir nicht drüber sprechen. Die Scham ist groß. Und wenn wir da die Zahlen mal anschauen, also in einer normalen Schulklasse haben wir 1 bis 2 Kinder, die irgendwie an Legasthenie oder Dyskalkulie irgendwie ihre Schwierigkeiten haben. Und die meisten bekommen hier eben nie die gezielte Hilfe, die sie brauchen. Und dann im Anschluss an die Schule landen sie in der Ausbildung. Und das Problem ist immer noch so. Und da habe ich jetzt echt einiges lernen können. Ich hoffe, du hast auch Spaß an diesem Gespräch mit Maike. Und wir starten rein, weil es gibt einiges zu erfahren über Probleme mit Lesen, Rechnen, Schreiben. Dann starten wir rein in diese spannende Folge. Hab Spaß und let's go. Du bist ja schon richtig lange im Thema Lernen, Lerntherapie, in diesem ganzen Feld mit drin. Wie hast du da deinen Zugang gefunden? Also was war vielleicht auch die erste Erinnerung daran?
Ja, das ist eine spannende Frage. Ich habe letztens schon überlegt, ich bin wirklich mein halbes Leben schon in der Lerntherapie unterwegs. Ich bin von meiner Grundausbildung bin ich Sonderpädagogin. Hab dann aber nie in Schule gearbeitet, sondern bin recht schnell um 2000 herum in die Lerntherapie geswitcht. Und geboren im Ruhrgebiet, im schönen Dortmund, wollte ich damals das Ruhrgebiet verlassen. Und es waren so 2 zentrale Punkte, entweder Hamburg oder Berlin. Und in Berlin war eine Lerntherapiestelle ausgeschrieben. Da konnte ich bis dahin noch gar nichts mit anfangen. Was ist Lerntherapie? Musste mich erstmal da einlesen. Und das war eine Kollegin in einem interessanterweise damals rein psychotherapeutischen Team. Eine Pädagogin, ja, aus der Montessori-Pädagogik. Und Auftrag war es, wirklich die Lerntherapie hier weiterzuentwickeln, aufzubauen und auch einen pädagogischen Anteil mit reinzuspielen in diese Methode. Und da habe ich mich hinbeworben und es passte wunderbar und habe dann in Berlin bei diesem recht großen Träger ja, die Lerntherapie im Team mitentwickelt. Ja, mittlerweile, wie gesagt, 26 Jahre her. Ja.
Boah, okay. Und man muss sich das ja nochmal anders vorstellen. Ne? Heutzutage nehme ich mein Handy raus, dann tippe ich das ein, Lerntherapie.
und bekomme dann sofort viele Antworten, ja.
Dann sprudelt es. Das war ja um die 2000er nicht ganz so einfach. Aber das Thema Lerntherapie in Deutschland ist ja schon deutlich länger da, aber wie hast du das dann irgendwie jetzt über die Jahre auch so wahrgenommen, also so diese ganze Veränderung und wann war da eigentlich so der Start, ne? Also genau,
ja. So allgemein, also der Start, spezifisch. Wie gesagt, wenn man an Berufe denkt, ja, ist es eigentlich noch ein junger Beruf, ja, die Lerntherapie, also so um die 50 Jahre gibt es ja, also eine Profession, die sich mit diesem Thema beschäftigt. Wie gesagt, am Anfang sehr aus der Psychotherapie gewachsen. Ja? Und dann kam die Pädagogik mit dazu, kam die Fachdidaktik mit dazu. Das heißt, die Lerntherapie jetzt ist wirklich in diesen 3 Bereichen breit aufgestellt. Ja, es sind pädagogisch-psychologische Hilfemaßnahme. Ja. Aber du musst als Lerntherapeut dich natürlich auch im Bereich Deutsch, wie lernen Kinder lesen, schreiben, ja, und Mathematik, wie lernen Kinder rechnen, welche Stolpersteine gibt es, was ist mit Kindern, die es nicht gut können, ja, wo sind da die Schwierigkeiten. Das heißt, mit diesen fachdidaktischen Themen musst du dich auch auskennen. Und das kam nach und nach dazu. Ja. Was noch eine zentrale Entwicklung ist, die ich in letzter Zeit beobachte, also so die letzten 20 Jahre zurück, in der ich in der Lerntherapie tätig bin, ist, dass Lerntherapie in den Anfängen oft eine Einzeltherapie-Maßnahme war, ja, 1:1, also intensive therapeutische Maßnahme. Und jetzt mehr und mehr Lerntherapie auch in kleinen Gruppen, gerade auch in die Bildungssysteme kommt, ja, in Schule, in Grundschule, hier sich Räume öffnen, Tore öffnen, um wirklich auch in eine multidisziplinäre Zusammenarbeit zu kommen. Ja? Ja. Und dann switche ich nochmal zu meinem Grundberuf zurück. Ich bin ja Sonderpädagogin, Sondererziehung, Rehabilitation, hieß der Studiengang, und habe den im Schwerpunkt Bewegungstherapie und Bewegungserziehung studiert. Und das ist natürlich diese Bewegungs- und Wahrnehmungsförderung, die passte dann wunderbar zur Montessori-Pädagogik, zu der Kollegin, ja, und ist auch seit Beginn an natürlich dann auch mein Steckenpferd, ja, also dieses spielerische, haptische, der haptische Zugang zum Lernen, ja, das freudvolle Lernen und in Bewegung bringen, ist in meiner lerntherapeutischen Unterstützung auch immer im Vordergrund gewesen.
Okay. Boah, okay, schon einiges, einiges mitgenommen, was ich davor nicht gewusst habe. Und das im Gruppenkontext, das habe ich noch gar nie gehört. Also wenn ich so davon erfahren habe, dann immer wirklich im 1:1-Setting. Liegt das daran, dass ich in Baden-Württemberg bin oder ist es so deutschlandweit, würdest du sagen?
Ja, die Tendenz ist schon deutschlandweit. Also gerade wenn ich an Schulen denke, ist Gruppe, Schulen hat ja in meisten Fällen ein Gruppensetting, ja, liegt das natürlich auch nahe. Liegt aber auch mit daran, also mit welchen Bedarfen kommen die Kinder, ja. Also wenn ich ein Einzelsetting, Einzeltherapie zum Beispiel jugendamtsfinanziert mit den Kindern durchführe, ja, dann muss natürlich im Vorfeld was festgestellt werden. Das heißt, die Kinder kommen schon mit psychoemotionalen Bedarfen, mit Bauchschmerzen, ja, Lesen, Schreiben, Rechnen fällt schwer. Teilweise ein Bereich, teilweise alle drei Bereiche. Es ist noch eine Aufmerksamkeitsproblematik dabei, ja. Also wenn die Kinder wirklich mit solchen riesigen Bedarfen kommen, ja, und schon großer seelischer Druck im System da ist, es betrifft ja oft nicht nur das Kind am Anfang schon, aber hat natürlich auch Auswirkungen in alle Systeme, ja. Bei den Hausaufgaben geht es Stress, ja. Die Mutter kann und möchte nicht mehr helfen, ja. Übt 5 Stunden nach der Schule noch, ja. Also da ist unheimlich viel Druck. Und natürlich auch im Schulkontext, ja. Weil natürlich kriegen die Kinder mit, sie kommen nicht so mit wie andere Kinder, ja. Obwohl sie genauso intelligent sind oder auch eine ganz hohe Intelligenz haben, ja. Werden sie da ausgebremst, ja. Weil das Lesen, Schreiben und Rechnen als, auch muss ich sagen, als die zentrale Entwicklungsaufgabe, gerade von Grundschule, ja, bei diesen Kindern nicht so funktioniert wie bei anderen Kindern. Ja? Und wenn ich solche Bedarfe habe, wo ich erstmal einen geschützten Raum brauche, ein geschütztes Setting, ist so ein Einzelsetting natürlich das Angebrachte. Ja? Ja. Wenn ich die Lerntherapie aber breiter denke und sage, warum fangen wir nicht an, bevor ja, der Leidensdruck so hoch ist? Ja? Also wenn die Kinder, wenn es erstmal auffällig wird, wenn ich merke als Lehrkraft, ja, mit einer Lerntherapeutin im Team, hör mal, da ist irgendwas, das Kind kommt nicht mit, ich merke, da läuft was nicht rund, ja, dass ich dann schon intervenieren kann und dem Kind was anbieten kann. Und dann ist es oft im Gruppensetting möglich, ja, dann habe ich auch nicht dieses 1:1, was wirklich immer ein ganz besonderes Setting ist, ja, und intensiv, sondern ich kann gut in Gruppe arbeiten. Und dann können die Kinder sich untereinander helfen, ja, dann ist das auch nicht stigmatisierend, ja, sondern ich habe eine schöne Kleingruppe. Habe ich selber an Schule auch gemacht, jahrelang. Ich habe auch an Schule oder hier das erste Modellprojekt aufgebaut, Lerntherapie in Schule in Berlin. 2011 war das, das läuft auch immer noch, bin ich auch sehr stolz, dass wir das weiter haben am Leben halten können. Und dort habe ich dann auch immer im präventiven Bereich, das heißt im zweiten Schuljahr, bevor eine Leserechtschreibstörung oder eine Rechenstörung festgestellt werden kann, dafür braucht es nämlich 2 Jahre Beschulung, ja, bevor ich überhaupt feststellen kann, okay, das sind besondere Schwierigkeiten. Habe ich mit den Kindern arbeiten können in Kleingruppe, wo sich Probleme zeichnen, ja, die vom Zählen und Rechnen nicht weggekommen sind, die einfach stockten in ihrem Lernprozess, ja, wo keine Diagnose vorlag, wo wir mit den Lehrern zusammen entschieden haben, dieses Kind braucht nochmal intensivere Förderung, ja. Und da konnte ich dann toll in Kleingruppen arbeiten, das hatte auch einen schönen Namen, das waren die Rechendetektive, ja, alle Kinder wollten zu den Rechendetektiven, ja, überhaupt nicht stigmatisieren, sondern dürfen wir nicht auch dabei sein, ja, und mitmachen, ja. Und das wäre auch meine Vision, ja, von einer lerntherapeutischen Arbeit, also wirklich in der Breite, von Beginn an, ja, mit den Kindern zu arbeiten und nicht erst, wenn das Kind tief im Brunnen sitzt, ja, wenn man so sagen kann, wenn wirklich andere Ämter dazukommen müssen und eine richtige Diagnosestellung erfolgen muss, was ja auch immer ein belastender Faktor ist, ja, für die Familien, für die Kinder, ja, was wird da angeguckt, ja, und stimmt die Diagnose auch, was kommt noch dazu, ja, dass man wirklich so früh wie möglich, so unbürokratisch wie möglich und vor allen Dingen flexibel und für alle Kinder reagieren kann, ja, und das würde ich mir wünschen, dass die Lerntherapie dort landet. Jede Schule braucht eine Lerntherapeutin.
Ja, Diagnosen sind gar nicht so einfach, gell? Weil das Kind bekommt das ja dann auch mit. Also bedeutet 2 Jahre beschult, dann ist es ja mindestens schon mal in der dritten Klasse und dann sagt jemand, ah, du hast da eine Schwäche und sagt ja gar nichts über die Schwäche aus, ne? Wie gravierend das Ganze ist. Aber es kann sich natürlich dann auch manifestieren bei dem Kind und dann später dann immer noch sagen, ja, ich habe ja diese Schwäche. Ja? Mhm. Und vielleicht ist ja schon längst irgendwie ausgemerzt, ja? Oder hat so seine Taktiken gefunden. Ja,
schwierig. Ja. Vor allen Dingen, was ich auch nochmal sehr interessant fand, ist, dass der Grad der Störung, wenn man das so nennen kann, ja, also größte Schwierigkeiten, nicht unbedingt was mit dem Leid zu tun haben muss. Ja, also es gibt Kinder, die sind nur im geringen Maße betroffen. Ich hatte mal so einen Fall, hochintelligent, ja, mathematisch wirklich in der Schachjugendgruppe hier in Berlin unterwegs, ja, also mathematisch hochbegabt und hatte eine massive Legasthenie. Und er konnte sich eigentlich immer ganz gut auf einer 3 halten, weil er so gute andere Kompetenzen hatte, ja. Aber ihn hat das so belastet, ja, er war überall schnell im Denken, konnte schnell reagieren, ja. Und es hat ihn so belastet, dass er unheimlich gelitten hat darunter. Ja, also das Leid und wie das Kind das persönlich empfindet und wie das vom System, Familie und so weiter aufgefangen wird, hat nicht unbedingt was mit der Schwere der Störung zu tun. Ja? Gerade deswegen ist es auch so wichtig, dass wir vielleicht nicht nur mit Diagnosen umgehen und handeln können, sondern wenn Bedarfe entstehen, ja, weil die sind ganz individuell und unterschiedlich.
Sicher, ja. Ja. Und habe ich jetzt das mit den Detektiven richtig verstanden? Das heißt, dein Wunsch wäre es eigentlich, in diesen kleinen Gruppen direkt erste, zweite Klasse zu beginnen. Und kann man dann da präventiv arbeiten oder ist man dann eher da, um zu sehen, wo man unterstützen kann? Also das sind ja so, also es sind ganz leichte Unterschiede, aber wie wäre da die Herangehensweise?
Eigentlich beides, was du erwähnt hast, ja. Also wenn man noch einen Schritt weiter nach vorne geht, dann geht es ja auch darum, dieses Wissen in Schulen zu implementieren, ja. Also mit den Lehrern zusammenzuarbeiten, Fortbildung anzubieten, dass, wenn die Lehrer wissen, okay, das Kind zeigt das und das Symptom, das könnte darauf hindeuten, die Hilfen sind möglich, ja. Dann haben die Lehrer das in der Hand, innerhalb der Binnendifferenzierung, innerhalb der Klasse. Darum geht es ja auch, ne? Es darf nicht alles an einer Person hängen, sondern das Wissen muss im System landen, ja. Das wäre dann eher Prävention von Störungen, ja, dass es sich nicht zur Störung entwickelt. Wenn ich von diesen Kleingruppen gesprochen habe, dann sind das schon Kinder, sage ich mal, die Sorgen bereitet haben, ja, wo man noch nicht genau wusste, was ist es denn? Ist es jetzt wirklich eine gravierende Entwicklungsproblematik oder liegt es einfach daran, dass das Kind jetzt einfach nicht mitgekommen ist? Ja, aber es stockt irgendwas. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, zum Beispiel mit einer Lerntherapeutin nochmal genauer zu gucken. Ja, mit einer Förderdiagnostik, das ist dann auch nicht belastend. Man kann das toll spielerisch gestalten. Aber ich kann nochmal genau gucken, nachschärfen und schauen, was ist denn bei dem Kind? Ja, liegt es wirklich am Gedächtnis? Liegt es an der Aufmerksamkeit? An welchem Punkt im Leserechtschreibprozess ist es ausgestiegen? Warum? Ja, und wie kann man da wieder anknüpfen? Ja, aber es hat noch nicht dieses therapeutische Setting, ja? Und es muss keine Diagnostik und Diagnosestellung da sein, ja? Und das ist der große Vorteil, im Bildungssystem zu arbeiten.
Aber wenn ich jetzt nochmal zurückspule, wenn du jetzt Sonderpädagogik studiert hast, dann ist das ja nicht explizit Inhalt,
oder? Das stimmt, ja.
Dann musst du dann, also dann hast du das Studium beendet und dann kommst du erstmal rein in diesen Beruf. Wie ist das am Anfang zu arbeiten? Weil das ist ja, also nur so, wie ich es mir vorstelle, ein Beruf, der wahnsinnig Erfahrung, Auge, dieses menschliche Miteinander.
Ja.
Wie waren die ersten 1-2 Jahre für dich?
Ja. Also erstmal muss ich noch dazwischen schalten. Ich habe natürlich noch eine Ausbildung gemacht. Also ich bin nicht direkt als Sonderpädagogin, als Lerntherapeutin tätig geworden, weil, wie du richtig sagst, da brauche ich viel mehr Wissen. Ja, noch. Ja, ich also allein Fachdidaktik Deutsch und Mathe habe ich in der Schule gehabt, aber nicht in den Entwicklungsprozessen noch einmal. Ja, also in der Sonderpädagogik hatte ich das nicht als Schwerpunkt. Und habe noch mal eine spezifische Ausbildung gemacht zur Lerntherapeutin. Momentan, damals auch, gibt es da 2 Stränge, 2 Wege. Einmal über eine berufsbegleitende Weiterbildung, ja, für Fachkräfte aus dem pädagogischen Bereich, psychologischen Bereich, therapeutischen Bereich, die schon Berufserfahrung mitbringen. Die können eine berufsbegleitende Weiterbildung machen und integrative Lerntherapeutin werden. Und es gibt aber auch, und das finde ich auch eine spannende Entwicklung, einen akademischen Zweig, Bachelorstudiengänge, also direkt nach dem Abi, ja, kann ich einen Bachelor integrative Lerntherapie absolvieren oder auch Masterstudiengänge integrative Lerntherapie in Deutschland verteilt, wo ich auch einen akademischen Grad als Lerntherapeutin erreichen kann. Oh ja. Und das war schon ganz wichtig, ja, dieses Wissen im Hintergrund zu haben, weil, wie du sagst, das ist ein sehr verantwortungsvoller Beruf. Ja, gerade wenn ich im therapeutischen Rahmen auch Elterngespräche führen muss. Ja, Gesprächsführung muss man erstmal lernen. Ja. mit verschiedenen Ämtern und Institutionen in der Schule muss ich ein Standing haben, ja, in der Beratungsarbeit. Und natürlich auch Förderprogramme können kennen, Diagnostik kennen, ja. Und vor allen Dingen zur Therapeutin geworden sein. Und das ist der Punkt, den du als letztes jetzt angesprochen hast, Marc. Ne? Also diese Beziehungsebene gestalten können. Ja. Selber, und das finde ich an diesem Beruf auch immer so wundervoll spannend, also ich sage immer, es ist so eine Detektivreise. Mit jedem Kind gehe ich auf Detektivreise, ja, passt zu den Rechendetektiven, und muss herausfinden mit dem Kind gemeinsam, was sind denn seine Ressourcen, ja, wo ist Unterstützungsbedarf und was sind die nächsten Schritte. Und das ist bei jedem Kind ganz individuell unterschiedlich. Ja? Also keine Legasthenie ist gleich, keine Rechenstörung ist gleich. Und auf dieser Forschungsreise ist ein ganz basaler Baustein die Beziehungsgestaltung. Ja? Gerade wenn Kinder mit solchen großen Bedarfen kommen, die keine Lernfreude mehr haben, ja, teilweise auch Schuldistanz, ja, was da alles draus sich entwickeln kann, ja, wenn das Lernen einfach einem sehr schwer fällt und man sich anstrengt. Es liegt nicht an der Anstrengungsbereitschaft, ja, höchst motiviert ist, sondern es klappt nicht. Ja, kann man sich selber vorstellen. Man baut immer einen Turm, ja, und immer fällt er um und man weiß nicht, woran es liegt. Ja.
Ja.
Irgendwann, ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Ich gehe frustriert auf, ja, und ziehe mich zurück oder ich schmeiß die Bausteine des Turms durch die Gegend. Ja.
Ja.
Und das ist natürlich was sich dann wieder im Umfeld auswirkt. Ja, das Kind zieht sich zurück, hat Bauchschmerzen und so weiter. Ja. Das heißt, dieser pädagogisch-psychologische Zugang, der die Lerntherapie auch ausmacht, ist ein ganz, ganz wichtiger. Ja. Also das Kind wirklich in der Selbstwirksamkeit wieder zu stärken, aufzubauen und mitzunehmen, Erfolge sichtbar zu machen, das ist ganz, ganz wichtig, für uns alle wichtig. Ja. Selbstwirksamkeit ist der zentrale Faktor. Ich glaube, es war schon mal in einer Podcast-Folge bei dir auch, ja, als Thema oder zieht sich immer wieder durch. Auch in unserem Bildungssystem zieht sich durch. Ja, wie können wir Menschen insgesamt dazu bringen, dass sie sich als selbstwirksam erleben? Ja? Und es gab mal irgendeine Umfrage, ich glaube, es war Lehramtsstudenten, die man gefragt hat, was wollt ihr lieber, einen Beruf, wo ihr auch selbst wirksam sein könnt, das heißt, wo ihr mitbestimmen könnt, ja, am Prozess beteiligt seid, ja, oder 1.000 Euro mehr. Ja? Und es haben sich die meisten doch dafür entschieden, ja, eher diese Selbstwirksamkeit im Beruf, ja, die hat einen höheren Wert. Gerade wenn ich schon im Beruf war. Wenn ich Berufsanfängerin bin, nehme ich vielleicht eher die 1.000 Euro mehr. Ja.
Kann man sich auch nicht so vorstellen, was soll das heißen. Ja.
Aber das ist ein ganz wichtiger Faktor und der spiegelt sich auch im Curriculum wieder, ja, für die Ausbildung, dass wir ganz hohen Praxisanteil haben. Also einmal die Theorie, die man braucht, aber fast genauso hoch ist der Praxisanteil, weil zur Therapeutin wird man erst mit den Menschen, mit den Kindern. Ja. Und was ja auch ich immer höchst, höchst spannend finde, wir haben alle eine Lerngeschichte. Ja, das vereint uns alle. Wir sind alle zur Schule gegangen. Ja, wir kennen alle diese Situationen. Vielleicht kennen wir auch solche Situationen. Ich weiß was nicht. Ja, was erlebe ich da im Körper, ja, wenn ich aufgerufen werde, um Gottes Willen, ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht, lass sie an mir vorübergehen. Ja,
ja,
diese ganzen Situationen, die haben wir, glaube ich, alle präsent. Auch gute Lehrer oder nicht gute Lehrer. Ja, mit wem konnte ich gut in Beziehung gehen? Wer hat mich mitgenommen? Und interessanterweise, auch wenn ich die Auszubildenden frage, was war denn für euch ein guter Lehrer? Ja, der mich gesehen hat und motiviert hat. Ja, der mich persönlich mal auch mal angesprochen hat. Ja, der nicht sein Programm nach Norm gefahren hat. Ja, also auch hier beim Lernen geht es immer um Beziehung. Und gerade diese Praxis unter Supervision macht die Identität des Lerntherapeuten aus. Deswegen ist das ganz, ganz wichtig, hier auch seine eigenen Triggerpunkte zu kennen. Auch spannend, ja. Also warum triggert mich dieser Mensch, wenn ich in der Lehre bin? Ja, gerade im 1-zu-1-Kontakt, ja. Warum komme ich hier nicht weiter? Warum nervt mich das so? Warum falle ich hier in Verhaltensmuster zurück, die ich ja eigentlich gar nicht möchte? Ja. Genau. Ja, und dann fällt man immer vielleicht in Dinge zurück, die man früher auch in der Schule kennengelernt hat. Ja. Druck, ja, oder lauter werden, ja, mit der Stimme lauter werden oder wie auch immer, ja. dass man das beständig in der Supervision auch aufarbeiten kann und präsent hat. Und das ist das auch das Schöne an diesem Beruf. Er bringt dich immer näher an dich selbst. Ja, mit jedem Kind, mit jedem Prozess bist du immer weiter auch an deiner eigenen Identität. Ja, das ist höchst spannend. Ja, ich mache ein bisschen Werbung für das, aber ich finde es wirklich so. Für mich ist es immer noch der schönste Beruf der Welt, ja, weil es so vielfältig ist, weil man viel Verantwortung reinsteckt, aber auch sehr viel zurückbekommt, ja, von den Kindern aus diesen Prozessen. Und ich habe selber 3 Kinder, mittlerweile fast alle im Erwachsenenalter. Ich sage mir immer, wann habe ich mal mit jedem Einzelnen von diesen 3 Kindern 50 Minuten intensiv 1:1 und ich war nur für dieses Kind da. Wann habe ich das mit diesen Kindern mal gehabt? Ja. Und das ist höchst selten. Das kann ich vielleicht maximal an 2 Händen abzählen. Ja?
So ist es.
Und, ne, also diese therapeutische Situation mit den Kindern zusammen ist einfach ein ganz, ganz enger Beziehungsraum, geschützter Raum, wo man wirklich sich nur auf eine Sache konzentriert. Und die schönsten Stunden, das zum Schluss dieser Frage, die schönsten Stunden sind die eher am Ende der Therapie schon, wo ich nur noch daneben sitze und nichts mache. Das Kind weiß den Auftrag, es handelt, ja. Es ist wichtig, dass ich daneben sitze, ja. Es ist auch wichtig, wo ich sitze, ja. Ich kann dann aufräumen, das ist dann meine Aufgabe. Und das ist für mich der Punkt, wo ich denke, gut, jetzt ist die Loslösung da, jetzt kann das Kind allein. Ja? Und das sind die schönsten Stunden. Eigentlich ist es nämlich unser Ziel, sich nicht mehr notwendig zu machen. Wir müssen uns selber abschaffen.
Und du hast gerade vom Praxisanteil gesagt. Und das ist sowohl beim Berufsbegleitenden wie auch beim Bachelor. Ist es beides gesichert.
Genau. Ja, also beide Wege fußen auf einer Weiterbildungsordnung, die wir mit unserem wissenschaftlichen Beirat entwickelt haben. Die gibt es auch schon 35 Jahre, entwickelt sich natürlich immer weiter. Es ist viel noch dazugekommen, ja. Allein dieser ganze Online-Diagnostik, Online-Förderprogramme, aber auch andere Themen. Und da haben wir die Bereiche festgelegt und die Studiengänge sind von uns anerkannt. Wir haben ihr eigenes Curriculum, ja, und die Weiterbildungsgänge werden regelmäßig zertifiziert von uns. Aber beide müssen diese Grundlagen abdecken. Ja? Theorie in bestimmten Modulen und diesen hohen Praxisanteil unter Supervision.
Ja. Kann man den Bachelor an, sag ich mal, vielen oder mehreren Hochschulen machen oder ist das eine Handvoll in Deutschland?
Ja, momentan an 3, an 3 Hochschulen, aber 2 davon sind auch Fernuniversitäten. Ja, das heißt, da habe ich einen größeren Zugang, größeres Einzugsgebiet. Und den größten Teil in der Online-Lehre oder in anderen Formen der Lehre. Aber ganz online haben wir gesagt, bieten wir es nicht an, weil, wie gerade schon gesagt, diese Lerntherapie einfach eine Beziehungslehre ist. Ja. Und dann muss ich auch mal in Gruppen zusammenkommen. Das heißt, laut unserer Richtlinien der Zulassung gibt es immer Präsenzanteile. Praxis ist natürlich immer in Präsenz, die muss ich machen, ja, unter Supervision. Das geht nicht im Selbststudium. Da muss ich mit den Kindern im Raum sein und mit den Kindern handeln. Aber online ist in der Lehre schon viel möglich. Dann nehmen wir die Vorteile, die wir hier auch haben in unserem Gespräch, nehmen wir da natürlich in der Ausbildung auch mit.
Ja. Freilich. Ja, muss man heutzutage, glaube ich, auch machen. Logisch. Und dann, du hast ja schon gerade gesagt, das ist eine Zeit lang her, aber nach deiner Ausbildung, so die ersten Begegnungen dann mit den Kindern, wie ging es dir da? Wie ging es deinem Bauch?
Ja, es ist schon, wie das immer ist, mit Berufsanfängern, denke ich, da das wissen wir alle noch aus unseren Anfängen. Es ist erstmal eine gewisse Unsicherheit da. Ich hatte, glaube ich, einen großen Vorteil, dass ich im Studium schon viel mit Kindern gearbeitet habe. Also ich komme aus der Bewegungstherapie, komme ich aus der Psychomotorik, was nochmal ein extra ein besonderes Element ist in dieser Bewegungsförderung. Habe da viel auch schon mit Kleingruppen gearbeitet, mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern. Da habe ich meine Diplomarbeit drüber geschrieben. Das heißt, schwierige Kinder in dem Sinne waren nie die Hürde. Ja, also da habe ich gerne mitgearbeitet, da hatte ich Erfahrung. Was natürlich noch mit dazu kam, ist wirklich dieser fachdidaktische Teil, ja, dass ich auch wirklich genau Bescheid wusste, wo steht das Kind, wie kann ich das diagnostisch herausfinden, welche Programme gibt es, welches Programm passt auf das Kind, ja, denn da muss man auch genau Bescheid wissen. Und was natürlich auch noch dazu kann man Hilfeplangespräche führen, wenn man mit dem Jugendamt arbeitet und so weiter. Logisch, da ja, muss man reinwachsen, ja, ja, da braucht man die Erfahrung. Deswegen ist so eine gute Begleitung dann am Anfang auch besonders wichtig.
Aha. Ah ja, das ist natürlich von Vorteil, genau, wenn man im Studium dann schon mit Kindern zusammengearbeitet hat. Ja, wahnsinnig gut. Und ich bin ja auch mit meinem Lehrauftrag an der PH in Freiburg. Und da haben die wirklich dann, der erste Praxiskurs, den sie machen, der ist bei mir. Davor ist es blanke Theorie und dann sind die aber schon im dritten Semester. Und oh, ja, das verstehe ich manchmal nicht, ne? Also dann ist man schon an der Pädagogik. Man kann auch Praxis machen, ja. Und, drittes Semester finde ich wirklich sehr, sehr spät. Ja, oder ich habe an der Uni studiert, ne? Also da war in BWL und Ethnologie war nicht viel mit Praxis.
Ja, optimal ist es, wenn man es nebenbei laufen lässt, ja. Also ich kann das Wissen, was ich theoretisch erwerbe, sofort in der Praxis anwenden. Ja, auch lerntheoretisch ist das natürlich der beste Weg. Ja,
ja, logisch. Ja. Ja. Okay. So bist du da also dann reingeschwappt. Und das war dann schon immer. In Berlin, hattest du gesagt? Also von Dortmund nach Berlin und dann bist du da auch haften geblieben.
Ja, tatsächlich. Auch familiär. Ja, jetzt bin ich schon wie gesagt, das halbe Leben schon in Berlin und hier fest verwurzelt, ja. Ja. Ja, der Beginn war wirklich im therapeutischen Setting, bei einem großen Träger der Jugendhilfe. Und dann kam die Arbeit in der Schule dazu. Ja. Und das ist bis jetzt auch, also jetzt auch als in meiner Funktion als Geschäftsführerin des Fachverbandes, ist das nochmal wirklich ein ganz wichtiger Auftrag, den ich mitnehme. Ja? Also Lerntherapie in Schule zu bringen und nicht nur ambulant für Einzelne, sondern in die Breite. Das Wissen sollte eigentlich jedem zur Verfügung stehen. Ja? Das ist ein bildungsgerechter Zugang für alle Kinder.
Würde es denn Sinn machen, damit noch früher einzusteigen? Oder ist das schwierig, da überhaupt dessen klar zu werden? Also kommt das Problem erst mit der Schule?
Ja, in der Schule wird es sichtbar. Ja, also in der Schule lernt man ja Lesen, Schreiben und Rechnen. Ja. Natürlich gibt es Vorläuferfähigkeiten, Brückenkompetenzen, ja, so werden sie genannt, die vorher auch schon ganz wichtig und zentral sind und sich, wenn alles gut läuft, dann auch im Übergang zur Schule gut stabil entwickelt haben. Ja? Ja. Ich spreche jetzt von Aufmerksamkeit, Merkfähigkeit, ja, die sogenannte phonologische Bewusstheit, das heißt der bewusste Umgang mit Sprache, ja, Anlaute heraushören. Ja, das machen die Kinder so gerne im letzten Kita-Jahr, ja. Oh, Mama fängt mit M an und mein Name Mila fängt auch mit M an, das ist ja gleich. Ja, dass sie wirklich entdecken, dass Sprache einen systematischen Aufbau hat. Ja, ja, so allein von Zahlen, der Lautlichkeit. Ja, es geht ja noch gar nicht um die Buchstaben, mit Zahlen auch. Ja, dass Menge und Zahl zusammenhängen, dass ich was abzählen kann. Ja, dass das immer gleich und konstant ist. Ja, und sich nicht immer ändert. Ja, und das sind schon wichtige Kompetenzen, die man natürlich auch schon vorher im Übergang zur Schule mit den Kindern spielerisch üben kann. Auch schon in der Frühpädagogik, das heißt im Kita-Bereich. Und da habe ich auch selber ein Programm entwickelt, wo du mich gerade darauf ansprichst. Ja, die Piratenreise, es ist alles ein bisschen Rechendetektive, Piraten, genau. Die Detektive. Auf hoher See. Und das ist gerade nochmal ein verschriftliches Programm fürs letzte Kita-Jahr. Ja, mit den Eltern zusammen, dass den Eltern nochmal klar wird, aber auch wirklich in der Praxis klar wird. Wir machen wirklich was mit den Eltern, auf den Elternabenden, nicht nur Theorie, sondern sie müssen was tun. Warum das wichtige Bausteine sind, ja, also die Sinne, die Wahrnehmung, die Motorik, ja, wie die Motorik und der Körpertonus, das heißt die Körperspannung, wie das mit Lernen zu tun hat, ja. Wenn ich in die Schule komme und nicht auf dem Stuhl sitzen kann, ja, dann ist das natürlich schon keine gute Grundkonstellation, ja. Und der Gesamtkörpertonus hängt auch wieder mit der Stifthaltung zusammen, ja. Graphomotorik, ja. Und die Graphomotorik oder die Schreibmotorik ist die feinste motorische Fertigkeit, die der Mensch erlernen kann, ja. Und das hängt immer alles mit meiner Gesamtkörperspannung zusammen, ja. Also wenn ich nicht gut auf dem Stuhl sitzen kann, nicht gut die Spannung halten kann, habe ich auch keine Spannung im Arm und kann das Handgelenk nicht gut stabilisieren. Ja? Und das brauche ich wiederum, um wirklich Buchstaben auch gut in Fluss zu bekommen. Ja? Also es hängt so viel damit zusammen. Die Graphomotorik ist ein Baustein, ja, das Hören können, Heraushören von Lauten, ja, ist ein Baustein. Natürlich auch die Konzentration, die Merkfähigkeit. Das sind alles Dinge, die kann man wunderbar, wunderbar spielerisch vor allen Dingen auch, ja, im letzten Kita-Jahr an die Kinder bringen. Ja?
Ja.
Und dieser zentrale Begriff, jetzt sieht man auch überall und liest man überall, Selbstregulation, ja, exekutive Funktion, ja. Das heißt, da steckt die Aufmerksamkeit mit drin, ja, aber sich nicht ablenken lassen, sich fokussieren zu können, bei der Sache zu bleiben, Schritt für Schritt handeln zu können, ja, andere Dinge ausblenden können. Das sind alles Dinge, die muss ich auch lernen, ja, und dafür muss der Raum da sein. Ja. Und meiner Meinung nach ist es immer so günstig, so früh wie möglich anzufangen, spielerisch anzufangen, ja, das mit einzubinden in den Alltag, ja, die Erzieher können das in Projekten weiterführen, dann hat das auch nicht so aufgestülptes, ja, oder du hast jetzt den Förderbedarf, du musst jetzt in diese besondere Fördergruppe, ja, es hat auch nichts Stigmatisierendes, sondern alle Kinder im Vorschulalter in dieser Kita machen das, machen die Piratenreise, die freuen sich drauf, es gibt ein tolles Abschlussfest, ja, die Eltern wissen Bescheid, ja, worum es geht in der Schule, die Kinder sind vorbereitet, ja, wir machen auch Fördergespräche, das heißt Entwicklungsgespräche mit den Kindern, gucken uns an, was sind die Ressourcen von diesem Kind, wo können die Eltern die Ressourcen nochmal mehr mitnehmen, um auch an den Bedarfen zu arbeiten, ja, dass man solche Elternarbeit auch nochmal mehr in die Kita reinspielt, ja. Weil es ist nicht immer nur das Kind alleine, das Umfeld macht viel aus.
Ja? Absolut.
Ja. Auch bei der Lerntherapie. Also wenn wir nochmal in diesen geschützten Raum der Therapie gehen. Ja, also ich habe, wenn wir hier mit dem Jugendamt arbeiten, in der Woche eine Stunde mit dem Kind. 50 Minuten am Kind. Das ist sogar ein bisschen weniger als 60 Minuten. Ja? Und wenn ich es dann nicht schaffe, ein gutes Netzwerk aufzubauen, dass das Kind in der Schule, ja, die Hilfen bekommt, ja, die wir miteinander absprechen und die Familie genau weiß, wie sie unterstützend mitwirken kann, ja, dann sind diese 50 Minuten oft ein Tropfen auf den heißen Stein, ja, wenn ich die gesamte, ja, Schulwoche von den Kindern ansehe, ja, das Lernen ansehe. Das heißt, Lerntherapie ist auch immer Netzwerkarbeit. Ich muss es schaffen, ja, alle Leute mitzunehmen, zu informieren und hier ein Netzwerk so zu knoten, dass es das Kind hält.
Oder
immer schöne die, Bilder, ne?
Oder dann auch die Kinder, ne? Also wenn ich
oder die Kinder,
Schulklasse habe und genau. Jetzt habe ich eine Zahl gehört, mit 33% aller Kinder in Deutschland haben eine Lernstörung. Ja? Also das ist natürlich ein breiter Begriff, aber das heißt ja, wenn ich eine sportliche Schulklasse von 30 Schülern habe, dann sind 10 davon betroffen. Das ist schon viel.
Das ist natürlich eine große Zahl. Ja, hier geht es ja auch um, es gibt ja verschiedene Studien, national und international, ja, die insgesamt belegen, dass doch viele Kinder Probleme haben, ja, Schule so zu absolvieren, dass sie auch zu einem guten Abschluss kommen. Ja? Mhm. Ich halte es bewusst mal ein bisschen breiter. Nicht alles ist eine Lernstörung, ja. Bei den Teilleistungsstörungen Legasthenie und Dyskalkulie spricht man so von einer Prävalenzrate, das heißt nach statistischen Wahrscheinlichkeit, Auftretenswahrscheinlichkeit von 5-8%, je nach Studie. Heißt aber auch, dass in jeder Klasse, normal großen Klasse, 1-2 Kinder sitzen, ja, die nach statistischer Wahrscheinlichkeit eine Legasthenie oder eine Dyskalkulie haben könnten. Natürlich ist die Breite, die Vielfalt ist wirklich ganz breit auf. Ja, da habe ich auch Kinder mit emotional-sozialen Bedarfen. Ich habe Kinder mit autistischen Spektrumsstörungen. Ja, ich glaube, insgesamt, wenn man sich diese Zahlen auch anschaut, muss man nochmal schauen, wie kann Schule so unterstützt werden, wie kann das Bildungssystem so unterstützt werden, dass ich diesen Bedarfen in Schule auch gerecht werde. Ja,
ja.
Das heißt, am Lernort der Kinder. Ja, mit den Eltern zusammen, mit den Lehrern zusammen, ja. Und da spreche ich nicht nur von Lerntherapeuten, ich finde auch Logopäden, Ergotherapeuten, ja, Psychologen, ja, sollten eigentlich an diesem Lernort gebündelt werden, damit man wirklich gemeinsam zu einer Wissensvernetzung kommt, ja, und das Kind nicht immer da und da hingeschickt wird. Das merkt man ja, also erstmal erzählen das die Kinder und die Familien auch, dass es unheimlich aufwendig ist, ja, erstmal Termine zu bekommen, wo muss ich mich überhaupt hinwenden, wo muss ich Anträge stellen, ja, dann dauert es 3-5 Monate, bevor ich überhaupt einen Termin bekomme. Und bevor ich den Termin habe, kann ich den anderen Termin nicht machen. Ja, also oft geht dann, auch wenn schon Bedarfe da sind, geht ganz viel Zeit ins Land. Ja, teilweise 6 Monate bis ein Jahr, ja, bis wirklich erstmal die Diagnose da ist. Und dann brauche ich noch einen Therapieplatz. Ja. Und die, hier in Berlin habe ich den genau den direkten Überblick. Hier haben wir Wartelisten von ja Dreivierteljahr bis ein Jahr. Ja. Und wenn man das noch draufrechnet und weiß, wie viel Leidenszeit das auch schon bedeutet, ja, für ein Kind, was schon massive Bedarfe hat, ja, erstmal die Diagnose zu bekommen und dann auch die Möglichkeit, vielleicht eine jugendamtsfinanzierte Therapie zu beantragen, dann habe ich den Schein und dann muss ich noch ein Dreivierteljahr warten. Und dann ist die Grundschule schon fast vorbei.
Ja? Das stimmt, ja.
Ja. Also gerade deswegen brauchen wir eigentlich an Schule die Therapeuten, die idealerweise auch angestellt sind. Ja, das heißt, da kann ich reagieren, wenn Bedarfe da sind. Ja? Und kann auch flexibel reagieren. Ich kann zum Beispiel auch sagen, okay, dieses Kind macht euch Sorgen. Das kommt jetzt 3 Monate hochfrequent zu mir. 2 bis 3 Mal die Woche. Ja? Erstmal einzeln, dann gucke ich, ob Gruppe möglich ist. Ich schaue es mir genau an. Und nach 3 Monaten gucken wir. Ja? Und es kann gut sein, dass es nach 3 Monaten mit einer guten Hilfe, alle wissen Bescheid, wir haben einen guten Hilfeplan erarbeitet, wieder toll in die Klasse zurückkehren kann. Ja? Es muss nicht ein Jahr bei mir bleiben. Ja? Da kann ich viel flexibler gucken. Das ist der große Vorteil. Ja.
Ja, da bin ich schon ein bisschen wegen den Zahlen auch schockiert. Ne? Also dann muss man diese 2 Jahre abwarten, dann hat sie es vielleicht schon so ein bisschen rauskristallisiert, aber das sind ja trotzdem wahnsinnig, wahnsinnige Spannen. Und wie du schon sagst, dann ist die Grundschule eigentlich schon fast rum. Und die kann ja auch so eine schöne Zeit sein. Also ich hab's bei meinen Kindern auch gesehen, wenn die einfach was verstanden haben, dann zählen die Zahlen an den Nummernschildern zusammen. Ja, dann können die gar nicht mehr so ohne. Ja, und dann so, ach, guck mal, das ist ja auch 10 und das ist ja auch 10, wenn wir das zusammenzählen. Also, da ist ja schon auch die Begeisterung da.
Ja.
Ja, jetzt, sind wir ja hier in einem Podcast, der um Ausbildung sich dreht. Und da sind eigentlich so für mich jetzt 2 Weggabelungen ganz, ganz interessant. Ja, auf der einen Seite haben wir natürlich jetzt plötzlich auch 15-, 16-, 17-jährige Menschen. Und die waren nicht bei dir.
Ja.
Die haben sich irgendwie so durchs System gemurkst, sage ich mal. Ne? Und jetzt ist der Ausbilder oder der Ausbildungsverantwortliche oder auch die Berufsschule stehen da. Und was macht man da? Also wenn der Mensch schon so viel Zeit damit verbracht hat.
Ja. Es ist natürlich immer möglich, Unterstützung anzubieten. Ich habe immer das Bild von einem Rucksack, was ich dann mit reinnehme. Also je mehr Zeit ich negative Erfahrung ansammle, desto größer wird der Rucksack, den ich mit mir rumschleppe. Ja?
Ja.
Und gerade wenn ich ja vorher, ich habe ja am Anfang schon gesagt, also Legasthenie, Dyskalkulie hat nichts mit Intelligenz zu tun. Ja? Die Menschen haben einen normalen bis überdurchschnittlichen Intelligenzquotienten. Ja?
Ja.
Und manche entwickeln wirklich im Laufe ihrer Leidenszeit ganz tolle Strategien und Kompetenzen, dem auszuweichen. Ja? Ich hatte mal ganz kleines Beispiel, ich hatte mal ein Kind, das konnte nicht lesen, es konnte wirklich mechanisch nicht lesen. Das hat sich bis zum 8. Schuljahr die Wörter auswendig gelernt. Er hat die Wörter abgespeichert, er konnte nicht die Buchstaben synthetisieren. Ja? Und allein, was das für eine Fähigkeit ist, irgendwann ist es dann zusammengebrochen, weil es ging nicht mehr. Ja, sie kam mit ihrem System und ihrer Strategie, die sie aufgebaut hat, nicht mehr klar. Ja? Also, je älter die Kinder, Jugendliche sind und keine Hilfe erfahren haben, desto größer ist der Berg. Aber es gibt natürlich immer Ansatzmöglichkeiten, zu arbeiten. Gerade wenn wir auch an die jungen Erwachsenen denken, Richtung Berufsschule.
Ja.
Wo wir von Berufsschulen übrigens auch immer Rückmeldung bekommen, Mensch, wir haben die Kompetenzen an Lesen, Schreiben und Rechnen, sind insgesamt sinkend, und wir hätten doch gerne jemanden, der da nochmal mitwirken kann, Es geht nicht nur um Teilleistungsstörung, Legasthenie, Dyskalkulie, sondern insgesamt,
Das ist allgemein.
Ist das Niveau da runtergegangen. Und ich war auch schon mit einigen Berufsschulen in Kontakt, die durchaus gesagt haben, okay, für unsere Auszubildenden können wir auch eine Lerntherapeutin an die Berufsschule holen. Warum nicht?
Ach was.
Ja. Und vielleicht kann das ja auch, wenn es große Ausbildungsbetriebe sind, vom Betrieb finanziert werden. Ja, muss ja nicht immer von irgendwelchen Bildungssystemen finanziert werden. Ja, wenn das Bildungssystem macht, ist es natürlich wunderbar.
Ja.
Aber wenn jetzt Mercedes-Benz sagt, gut, für unsere zuständige Schule, wo die unsere Ausbildenden sitzen, die müssen alle lesen, schreiben und rechnen können, wenn sie da und da arbeiten, finanzieren wir eine Lerntherapeutin mit, ja, die mit der Deutschlehrerin zusammen im Team arbeitet. Ja. So hätten wir auch wieder diesen Zugang für alle, ja, ja, im System, ja, und könnten wirklich flexibel reagieren. Ja. Was wir auch noch festgestellt haben, gerade mit Erwachsenen, wenn man mit Erwachsenen arbeitet im lerntherapeutischen Kontext, ist die Scham recht groß, ja, die bei Kindern noch nicht so ist. Ja. Also ich habe, wie gesagt, die haben Strategien, durchs Leben gekommen zu sein, ja, oft auch ohne Schulabschluss, ja, dann lernt man erstmal diese ganze Geschichte kennen, was da alles an, ja, Misserfolgen drin steckte. Nicht zu einem adäquaten Schulabschluss gekommen, natürlich nicht in eine Ausbildung, dann bleiben sie irgendwo im System hängen, ja, obwohl sie hochintelligent teilweise sind, ja.
Ja.
Und hatte mal eine Frau von einer Kollegin, das Beispiel ist mir so präsent in Erinnerung, die war 53 und konnte nicht lesen, konnte auch nicht schreiben, ist irgendwie durch Schule geschlittert, aber nie so richtig angekommen, ja, also hatte nie einen Beruf. Und hat sich dann mit ihren 53 Jahren nochmal in eine Förderung begeben und hat sich das getraut, ja. Und dann kommt natürlich nochmal ganz anders diese Entwicklungsgeschichte hoch. Ja? Und bei ihr war es so, dass ihr Mann, es gibt dann oft so Punkte, wo Menschen sich entscheiden, das nochmal anzugehen, auch wenn sie älter sind. Ihr Mann ist gestorben. Und der Mann hat immer alles gelesen, hat die Steuererklärung gemacht. Allein das kann ich nicht machen, wenn ich nicht lesen kann. Ja,
ja.
Ja? Hat ihre Fahrkarten ausgedruckt, ist mit ihr draußen unterwegs gewesen. Ich kann ja auch keine Straßenschilder lesen. Ich kann die Anzeigen nicht lesen. Ja? Wenn ich nicht lesen kann, bin ich wirklich massivst erstmal in allen Schulfächern wie auch im Alltag eingeschränkt. Ja, also das ist wirklich eine sehr große Beschränkung der Teilhabe in der Gesellschaft. Ja. Rechtschreibprogramme kann ich mir irgendwann mal runterladen. Ja, Schule legt natürlich Wert drauf, aber wenn ich dann hinterher einigermaßen schreiben kann, noch ein paar Fehler drin habe, lasse ich ein Rechtschreibprogramm drüber laufen. Ja? Ja. Aber nicht lesen zu können, das schränkt mich schon sehr ein. Ja? Und oft sind es bei den älteren Erwachsenen solche Krisensituationen. Ja? Oder auch so ein Punkt, Kind kommt in die Schule. Ich möchte meinem Kind vorlesen können, ich kann selber nicht lesen. Ja, ich möchte meinem Kind irgendwie Vorbild sein, ja, ich kann selber nicht lesen und schreiben, ja, dass sie sich dann nochmal den Mut wirklich aufnehmen, das ist ein großer Schritt, ja, sich dann nochmal so nackig zu machen, sage ich einfach mal, ja, das heißt, seinen Schutzmantel auszuziehen, ja, den man sich jahrelang angelegt hat, und sich nochmal in diese Förderung zu begeben, aber alle haben es geschafft, ja, sie konnten lesen, schreiben und rechnen hinterher. Ja.
Absolut.
Aber nochmal auf deinen Schwerpunkt zurückzukommen, Ausbildung. Ja. Und ich glaube, spätestens dann ist es so wichtig, ja, hier nochmal gezielte Hilfe anzubieten. Ja. Weil es hängt natürlich, allein in unseren gesellschaftlichen Systemen, es hängt viel am Schulabschluss, ja, um weiterzukommen. Ja. Und es hängt viel daran, habe ich die Möglichkeit, in irgendeine Ausbildung zu kommen. Ja. Und wenn nicht, bleibe ich natürlich in irgendwelchen Sozialsystemen hängen, ja, und habe auch irgendwann nicht mehr den Mut, ja, diesen Schritt anzugehen. Ja. Das heißt, so früh wie möglich, möglichst, ja, Übergang zur Schule. Grundschule ist natürlich der Kern, weil da lerne ich generell lernen. Ja, also wie eigne ich mir Sachen an? Ja, wie kann ich neugierig bleiben? Wie strukturiere ich mir Dinge? Wie kann ich mir Dinge wirklich gut erarbeiten? Aber auch grundlegend lesen, schreiben und rechnen. Ja.
Ja,
und das trägt sich aber natürlich bis ins Hohe weiter. Also das fände ich toll, wenn aus diesem Ausbildungspodcast ein paar Firmen überlegen, sich an die Berufsschule doch auch mal eine Lerntherapeutin zu nehmen.
Ja, ja. Und da haben sie mit dir natürlich dann auch den perfekten Ansprechpartner. Also, liebe Zuhörer, falls das Thema ist, genau, einfach sich bei der Maike melden. Ich habe sie auch über LinkedIn gefunden. Also das, da gibt es keine Ausreden. Aber ich kann dieses Schamthema total verstehen. Ich habe mich meine komplette Schulzeit immer vor dem Lautvorlesen gedrückt. Okay. Habe ich nicht gerne gemacht. Ja? Und wenn man es nicht macht, dann lernt man es eben auch nicht. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt sind meine Kinder ganz klein, die verstehen noch gar nichts, aber man liest denen dann schon mal vor.
Ja.
Und damit habe ich dann quasi begonnen. Ja? Und da habe ich das laut Lesen dann irgendwie für mich erst gelernt. Aber wie du sagst, da war auch wieder dieser Punkt im Leben, wo man sagt, ach, da ist jetzt der Schmerz so groß. Mhm. Ne? Also ich möchte das für meine Kinder auch tun können. Und ja, also meine Frau, die hat da auch zugehört am Anfang oder ist dann so reingekommen und es war furchtbar.
Aber geschützter Raum, das war ganz wichtig.
Für sie wie für mich, ja.
Mhm. Ja.
Okay. Ja, also das heißt, es ist was machbar und wir haben es ja häufig, ne, dass ich beginne eine Ausbildung und plötzlich der Ausbilder sieht mich. Mhm. Und ich habe dann Vertrauen, ja, und dann offenbare ich mich vielleicht auch. Dann sage ich, pass auf, ja. Ich habe mich jetzt all die Jahre irgendwie durch die Schule so durchmanövriert. Hatten wir auf dem technischen Gymnasium, hatten wir auch jemand. Komplett quasi bis zum Schluss ist das niemand aufgefallen. Und ja, und das setzt meistens dann, wie du schon gesagt hast, noch mal mehr Intelligenz voraus, ne? Sich da wirklich ganz gezielt durchzuschlängeln. Mhm. Und ja, das sollte man was tun. Ja, also ja, deshalb, wenn ich jetzt Ausbilder bin, ich höre hier zu, gibt es denn auch sowas wie ein Netzwerk oder kann ich das quasi dann, wenn das eine doofe Frage ist, Entschuldigung, aber kann ich das dann quasi googeln? Also jetzt zum Beispiel hier irgendwie Heidenheim Lerntherapie, kommt dann ein gutes Ergebnis bei raus oder ist das, dass das der Bundesverband irgendwie bündelt?
Also wir haben in Deutschland zwei große etablierte Verbände. Ja, das ist einmal der FIL, Fachverband für Integrative Lerntherapie, wo ich Geschäftsführerin bin, und einmal dem BVL, Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie. Kommt aus der Entwicklung eher aus der Betroffenenarbeit. Ja?
Ja.
Hat aber auch eine lerntherapeutische Sparte. Und wir sind ein reiner lerntherapeutischer Verband. Und beide bieten auf ihren Websites, kann ich dir gerne dann nochmal zusenden, bieten eine Suchfunktion an. Ja, das heißt, da kann ich das Bundesland angeben, ja, teilweise auch die Stadt, und kann schauen, gibt es da gut ausgebildete Lerntherapeutinnen? Ja,
ja.
Denn dann, das muss man auch noch dazu sagen, es ist, wie am Anfang schon gesagt, kein geschützter Beruf. Ja, das heißt, hier sollte ich darauf achten, wenn ich auf die Suche gehe, dass es eine fundierte Ausbildung dahinter steht. Ja, und das ist entweder das Zertifikat vom Fachverband oder das Zertifikat vom Bundesverband für Legasthenie, die über 35 Jahre für eine gute Qualität stehen und auch eine Qualitätssicherung. Ja, das heißt, bei uns muss man sich auch rezertifizieren, muss unter Supervision arbeiten und Fortbildungsstunden nachweisen. Denn das ist gerade, wenn es kein festgeschriebenes Berufsbild gibt, ist das wirklich ganz wichtig. Und auch aus dem Grund, dass ich hier wirklich große Verantwortung trage. Ja, ich arbeite mit leidenden Kindern, Jugendlichen und Menschen. Ja?
Ja.
Teilweise in einem geschützten Raum. Ja, das heißt, ich bin da auch nicht überwacht. Ja? Deswegen sollte ich wirklich Wert darauf legen, da eine fundierte Lerntherapeutin an meiner Seite zu haben.
Und aber ich sag mal, die diese Ausbildung nicht haben, die können sich doch nicht Lerntherapeut nennen, oder?
Also doch, der Begriff ist nicht geschützt. Der Begriff ist nicht geschützt.
Ach,
das ist genauso wie Supervisor. Ja, also jeder darf sich Supervisor nennen oder Coach, ja, und darf sich das an seine Tür nageln. Ja, also ich kann Fußpflegerin sein und mache ein Wochenende auf Mallorca irgendeine Lerntherapieausbildung, gibt es auch, und nenne mich Lerntherapeut und biete das an. Ah. Ja? Gerade deswegen ist es eben so wichtig, ja, das mal in die Öffentlichkeit zu spielen, dass es da Qualitätsstandards gibt und die es auch geben muss, ja? In diesem Arbeitsbereich. Ja.
Ah, verrückt, okay. Ich dachte, immer da, wo auch der Therapeutentitel irgendwo mit dran oder drin ist, ne, ist es geschützt, weil ich bin ja Erlebnispädagoge. Ja, gleiches Spiel, exakt gleiches Szenario. Da kann wirklich viel passieren. Und aber ich sage immer, Metzgermeister Karl, der braucht nur nicht mal ein Seminar. Der kann einfach nur einen Klettergurt bei sich irgendwo finden und sagen, hinhängen. So, das mache ich jetzt.
Ja.
Und was soll da schon passieren? Ja, okay. Und wenn ich jetzt aber sage, oh, also Lerntherapeut würde ich gerne in die Ausbildung berufsbegleitend oder den Bachelor machen, habe ich eine Voraussetzung, die ich erfüllen muss?
Beim Bachelor Abitur?
Ja.
Das ist ja von Beginn an, ja. Bei den Masterstudiengängen gibt es, das ist, also die Studienordnungen sind länderspezifisch. Ja, also bei allen Studiengängen, die wir anbieten, reicht eine Fachausbildung und Berufserfahrung, und dann gibt es eine Eignungsprüfung. Ja, also man muss nicht unbedingt einen Bachelor mitbringen, also keinen ersten akademischen Grad, um einen Master zu machen, sondern da gibt es eine Bildungsdurchlässigkeit. Ja? Okay. Die meisten, die sich interessieren, die größten Teilnehmeranzahlen kommen aus dem pädagogisch-psychologischen Bereich. Mhm. Ja, was naheliegend ist, weil das sehr gut andockt. Ja. An die Lerntherapie. Wir haben interessanterweise hier in der Geschäftsstelle mal ganz viele Anfragen von Lehrerinnen, die sagen, das ist nochmal ein Bereich, da möchte ich mich nochmal besser aufstellen, ja, oder ich möchte auch parallel zu meiner Schule in eine lerntherapeutische Praxis, ja, um von dem Wissen zu profitieren, um das auch wieder in die Schulklasse mitzunehmen. Das ist natürlich auch toll, ja, dass man diese beiden Bereiche, diese beiden Säulen dann hat und sich auf beiden weiterentwickeln kann. Also viele Lehrkräfte, die sich auch für diesen Beruf interessieren. Ja. Ah, okay. Und dann gibt es ja die zweite Sparte, Weiterbildung. Ja. Ja. Und da haben wir meist Masterabsolventen, also schon mit akademischem Hochschulabschluss im pädagogisch-psychologischen Bereich.
Okay, aber ist es nicht eine Voraussetzung, sondern ist es gut zu haben?
Ja, also Voraussetzung ist ein bestimmtes Niveau. Wir orientieren uns da am deutschen Qualitätsrahmen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Dass in diesem Qualitätsrahmen werden Kompetenzen beschrieben. Ja, und die sind ja öffentlich einsehbar und so werden Berufe auch eingeordnet. Und es gibt Niveaus von 1 bis 8. Ja, 8 ist Promotion und 4 ist zum Beispiel Abitur. Ja, das Niveau. Und es werden zum Beispiel die Kompetenzen in der Selbstständigkeit beschrieben, Flexibilität, Zugang zu Wissen. Ja, wie selbstverantwortlich muss ich handeln und arbeiten in meinem Feld. Und in unserem Berufsbild haben wir die Kompetenzen von Lerntherapeutin analog dieser Vorgaben beschrieben. Ja. Okay. Und so da gruppieren wir die Lerntherapie im DQR Stufe 6 bis 7 ein. Und das sollte da sein. Ja. DQR Stufe 6 mindestens. Ja. Bei den akademischen Zugängen ist das ja eben nochmal Ländersache. Mit der Fachausbildung in möglichst einschlägigen Bereich, der aber auch ziemlich breit gefasst ist. Ja, also eine Germanistin zum Beispiel oder eine Linguistin, ja, im DQR-6-Niveau, die die Weiterbildung machen will, hat zum Beispiel auch einen guten Zugang, ja, weil sie über diesen Sprachbereich kommt.
Ja, ja, ja. Oder der Mathematiker dann, ja.
Genau, so ist es, ja.
Ich verstehe. Okay. Nee, das hatte mir nichts gesagt. Ja, das ist auf jeden Fall spannend und jetzt hatte ich gerade noch eine Frage. Jetzt hängt es bei mir gerade. Jetzt war ich gerade so gedanklich mitgenommen. Ja, okay. Und die Ausbildung, das hatten wir. Nee, ich krieg's nicht mehr zurückgeholt.
Ja. Vielleicht kann ich ja zur Dauer noch was sagen, wo wir gerade bei der Ausbildung sind. Vielleicht ist das ja nochmal interessant.
Ja, gerne. Alles
also vom Umfang her hat die Weiterbildung, wenn ich über die berufsbegleitende Weiterbildung gehe, hat die 1400 Unterrichtseinheiten, 800 Stunden Theorie, 600 Stunden Praxis unter Supervision. Und dauert berufsbegleitend ja 2,5 bis 3 Jahre. Liegt auch mit daran, dass in dieser Praxis ich mindestens 3 lerntherapeutische Fälle begleiten muss. Ja, von Anfang bis Ende. Das hat natürlich immer eine Zeitspanne, ja, die ich damit einberechnen muss. Ganz einfach, um so einen therapeutischen Prozess auch wirklich mal in der Gänze begleitet zu haben, ja, und auch hinterher zurückblicken zu können. Ja, was waren denn Punkte, die mich besonders in diesem Fall interessiert haben, ja, oder wie ist es zum Abschluss gekommen? Also diese Phasen, Eingangsphase, Prozess und Abschlussphase hat ja auch eine große Bedeutung. Also 2,5 bis 3 Jahre. Die Bachelorstudiengänge sind meist 6 Semester. Die Masterstudiengänge sind dann 4 Semester. Ja, also
ganz
2 Jahre. Regulär.
Okay. Mir ist wieder meine Frage gekommen.
Ja, wunderbar.
Und zwar heißt es, dass du sagst, Lehrer, Lehrerinnen sind auch interessiert daran. Mhm. Das heißt, sie können auch berufsbegleitend das Ganze machen. Also das würde ja auch bedeuten, wenn ich jetzt Berufsschullehrer bin und ich sehe da diesen größeren Bedarf, ne, wäre auf der einen Seite, ich kümmere mich, dass jemand kommt, oder ich sage, ich habe da selber ein Händchen für. Ne?
Wunderbar.
Ich komme aus dem Bereich, ich qualifiziere mich selbst und Gibt es da manchmal den Fall, dass dann zum Beispiel auch der Arbeitgeber, ja, da irgendwo das Ganze finanziert, oder bleibt es dann immer eigentlich beim Lehrer, Lehrerin selbst hängen?
Ja, wir haben durchaus auch Schulen, die finanzieren. Ja. Und dann interessanterweise, was ich auch wieder sehr nachhaltig finde, die sagen, dann schicken wir doch gleich ein Team hin, ja, ein Tandem, um zu gewährleisten, dass das Wissen dann auch bei uns in der Schule bleibt, ja, wenn ich investiere. Ja. Ja. Und das ist natürlich auch von großem Vorteil, weil die beiden dann vor Ort auch wirklich was bewirken können, ja. Es ist ein Unterschied, ob ich als Einzelfachkraft, ja, dann ausgebildet bin, oder ob ich eine Partnerin habe und zusammen was aufbauen kann.
Ja, durchaus. Ja, ne? Und dann hat man diese 3 Jahre mit den 1400 Einheiten und dann wird man schwanger, zieht um oder
sagt, solche Dinge.
Ich mache mich selbstständig und mache jetzt Töpferkurse. Ja, also so spielt ja das Leben.
Ja, genau so ist es. Ja, ja, das haben wir schon häufiger beobachtet, ja, dass Schulen da auch investieren. Gerade wenn wir jetzt auch an die Gelder vom Startchancenprogramm denken, ja, also darüber gab es einige, die da investiert haben. Ja, geht es ja auch. Startchancenprogramm, soll ich es noch erklären?
Sehr gerne, weil
Wir ich habe es einfach mal so reingeworfen, weil es so in aller Munde ist. Aber
ja, nee, ich glaube nur in unserer Munde. Also
In unserer Munde.
Wir arbeiten darüber auch, und wenn ich manchmal Lehrer anspreche, dann wissen die davon gar nichts.
Also, ja. Was ja eigentlich auch unglaublich ist, ja. Also wenigstens in der Profession sollte es sich rumgesprochen haben, ja. Ja. Also großes Programm von Bund und Ländern, ja, aufgelegt mit mehreren, ich glaube 10 Milliarden Euro sind es, die insgesamt fließen sollen, hat auch schon begonnen, ja. In diesem Startchancenprogramm gibt es 3 Säulen, über die Gelder angefragt werden können. Säule 1 interessiert uns jetzt nicht so, da geht es um schulische Ausstattung, ja. Aber Säule 2 und 3 sind für uns interessant. Vor allen Dingen die Säule 2, da geht es um ja Kulturtechniken, weil eben Studien festgestellt haben, das Lesen, Schreiben und Rechnen, ja, da müssen wir investieren, um unsere Kinder besser für die Zukunft aufzustellen. Also Erlernen des Lesen, Schreiben und Rechnens und Stabilisierung der psychisch-emotionalen Entwicklung, ja, was ja auch die letzten Studien gezeigt haben, dass Kinder immer mehr auch leiden unter unterschiedlichen Aspekten, ja, und hier Unterstützung notwendig haben. Also das ist die Säule 2. Und Säule 3 ist das multidisziplinäre Team. Ja, also wirklich andere Professionen in Schule ins Team einzubinden. Und diese beiden Punkte gerade in ihrer Vernetzung sind natürlich sehr interessant. Ja, über Säule 3 könnte ich in Schule angestellt werden. Darüber haben auch einige Schulen diese Fortbildung, ja, finanziert, ja, für ein Tandem, um wirklich auch Lerntherapeuten, also interne Kräfte, Lehrerinnen zum Lerntherapeuten fortzubilden, um dieses Wissen dann auch in Schule einzusetzen. Und Säule 2 könnte man zum Beispiel eine Lerntherapeutin von außen, ja, mit einbinden, ja, vielleicht auch als erfahrene Fachkraft, ja, die dann von außen noch dazukommen kann und das Wissen in Schule ergänzen kann. Ja. Der große Vorteil an diesen Geldern im Startchancenprogramm ist, dass sie einzelnen Schulen, die Schulen sind ausgewählt worden nach einem bestimmten Index, ja, nicht alle Schulen können profitieren von diesen Geldern, aber jedes Bundesland hat eine Liste herausgegeben, und dass diese Gelder in diesen 3 Säulen recht frei einsetzbar sind. Ja, das heißt, die Schulen können sich entscheiden, wofür wollen sie diese Gelder nutzen, was braucht unsere Schule, ja. Das, denke ich, ist sehr, sehr sinnvoll, als irgendwelche Programme zur Verfügung zu stellen, die vielleicht die Schulen schon längst entwickelt haben. Ja, also hier die Autonomie der Schulen auch mitzudenken, und es muss passend für jede Schule sein, und sie kann sich aussuchen, wie möchte sie sich weiterentwickeln. Ja? Ja. Dass Schulen sich weiterentwickeln müssen, das ist, glaube ich, außer Frage.
Definitiv. Ja, also Startchancenprogramm, ja, und läuft jetzt bereits im 2. Jahr, läuft noch 8 Jahre, und für Baden-Württemberg, da habe ich die Zahlen, ja, das sind 500 Schulen, die auf 210 Millionen Euro zugreifen können. Ja. Also, ja, und Baden-Württemberg, weiß ich nur, ist wirklich sehr schleppend. Also da ist nicht viel beantragt, nicht viel ausgeschöpft worden. Ich weiß nicht, wie es in Berlin aussieht. Ist da besser?
Ja, ich glaube, der große Haken, den ich mitbekomme, ich habe ja als deutschlandweiter Fachverband auch einen Blick in alle Bundesländer, ist, dass die in vielen Bundesländern noch nicht so ganz klar kommuniziert wurde, wen kann ich denn fragen, für welche Säule? Ja, gibt es eine Anmeldeplattform, wo kann ich mein Angebot einstellen? Ja, da ist Baden-Württemberg, glaube ich, schon drei Schritte weiter, ja, da gibt es eine Anmeldeplattform. Aber wie kommen diejenigen, die das Wissen in Schule tragen, wie kommen die zusammen mit den Schulen? Ja, und teilweise wissen die Schulen noch nicht Bescheid, die Schulleiter noch nicht Bescheid. Also da hätte ich mir transparenteres Verfahren gewünscht. Ja,
okay.
Gerade weil du ja auch sagst, es läuft schon. Ja, also wo fließen die Gelder hin? Ja, und irgendwann soll ja auch mal Ende sein. Es ist ja auch schon in Diskussion, es weiterzuführen, was ja auch sinnvoll ist. Ah, ja, wenn ich sowas angeschoben habe, es auch noch zu erweitern. Das heißt, dass mehr Schulen diese Gelder auch beantragen können. Aber der Start war ein bisschen holprig, das deutschlandweit.
Der Start war holprig und das Programm heißt Startchancenprogramm.
Ja, ja gut, die Chance steckt immer noch drin.
Ja, genau. Ja, böse Zungen behaupten ja auch, dass es so ein bisschen der Plan war. Weil wenn man 2 Jahre keine Geld ausgeben muss, dann hat man schon 2 Jahre gespart. Aber naja, das ist ein anderes Thema. Genau, aber da haben wir doch schon wirklich sehr schöne Möglichkeiten, gerade auch für die Lehrer. Dabei, ne, du hast selber auch gesagt, die Firmen, ja, sie brauchen natürlich ein bisschen eine Größe oder was ja auch sehr attraktiv ist, dass sich kleinere Firmen zusammenschließen und dann sagen,
wunderbar.
Pass auf, wir finanzieren zusammen einen Lerntherapeuten oder eine Therapeutin, wenn das ein großes Problem ist, wenn das eine große Hürde ist, sollte man da auf jeden Fall drüber nachdenken.
Da wären wir wieder bei Vernetzung.
Ja.
Genau, ja.
Ja, durchaus denkbar. Wobei diese, ich sag mal, diese Allianzen, also die nehme ich schon wahr. Also es gibt immer wieder wirklich regionale Bereiche, wo sich die Firmen zusammentun und das dann auch wirklich können. Und ja, da ist immer so ein bisschen, wo gehen denn die Kräfte hin? Und ich denke, gerade wenn wir Lesen, Schreiben, Rechnen, ja, also wenn wir das nicht sattelfest drin haben, da verlieren wir einfach auch die Menschen, ja, weil sie nicht Teil davon sein können. Ja, gehe ich denn mit Freunden irgendwie ins Restaurant, wenn ich dann eine Speisekarte vorgelegt bekomme, möchte ich da bestellen, ja, wenn wir irgendwo neu hingehen, dann gehe ich lieber nicht mit. Ja? Also das sind ja wirklich die Kleinigkeiten, die den Alltag touchieren.
Genau, genau. Und gerade dieser Punkt, den du gerade angesprochen hast, dieser soziale Rückzug, ja, der ist bei vielen Menschen mit gravierenden Schwierigkeiten beobachtbar. Ja? Außer sie haben Systeme, ja, der Mann hilft mit, der Mann liest mir vor, ja, oder ich hänge mich irgendwo an, ja. Aber ansonsten, das Thema Scham hatten wir schon mal oder auch, ne, ich bin dann eben nicht so in der Gesellschaft unterwegs. Ja, weil ich mich oft auch nicht so orientieren kann.
Ja, richtig. Ja, verrückt. Und jetzt bei der Verbandsarbeit bei dir, was sind jetzt für, sag ich mal, in Aussicht in den nächsten Monaten, Jahren, was sind die großen Themen bei euch? Was habt ihr auf dem Tableau? Ja.
Großes Thema ist, den Beruf sattelfester zu machen. Ja, wir haben ein Berufsbild verabschiedet. Das war ein ganz, ganz wichtiger Schritt, 24. Jetzt geht es darum, das wirklich zu etablieren, ja, diesen wunderbaren Beruf noch mal mehr in die Öffentlichkeit zu spielen. Ja. Natürlich auch, was immer in so einem Berufsbild dranhängt, eine gute Vergütung zu bekommen. Ja, wir haben Master ausgebildete Lerntherapeuten in der Landschaft, ja, die natürlich nicht als Erzieherin vergütet werden wollen, ja, sondern die bringen natürlich das Wissen mit, tragen auch die Verantwortung. Ja. Also es ist ja auch ein hochverantwortlicher Beruf. Und das noch mehr in die Öffentlichkeit zu spielen. Ja, deswegen bin ich froh, dass wir jetzt beim Podcast auch mit dabei sind und versuchen auch, oder das ist dann auch nochmal ein zentrales Thema auch vom Fachverband. Wir sind ja auch gemeinnützig. Ja, wir bieten ganz viel kostenfrei an. Ja, auch für Eltern, für Interessierte, für Lehrer, für Logopäden, Ergotherapeuten, ja, alle, die mit Menschen arbeiten, Seminare, Inputs, ja. Auf der Website, ja, also es ist auch mit unserer Aufgabe natürlich gut auszubilden, ja, und fachlich fundiert Lerntherapeuten weiterzubilden und auszubilden und in die Welt zu schicken, aber auch zu informieren, ja, weil damit hatten wir begonnen, ja, hast du gesagt, dass so viel weiß man noch gar nicht oder man muss sich erstmal kundig machen, was ist Lerntherapie, was ist überhaupt Legasthenie, ja, Dyskalkulie kam dann irgendwann dazu, ja, In noch nicht allen Ländern gibt es auch einen Nachteilsausgleich, ja, das heißt schulische Hilfen, rechtlich verankerte schulische Hilfen für Kinder mit großen Schwierigkeiten im Rechnen. Ja, das ist auch noch nicht angekommen. Und da sind wir auch dabei, ja, Stellungnahmen zu erstellen, uns da in die Ausschüsse mit einzubringen, damit wir die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse, die es nämlich gibt, ja, da wirklich auch mit anbringen können, damit das auch bei den Kindern landet. Ja? Weil das, was wir alltäglich in der Lerntherapie immer sehen, ist ein großes Leid. Ja? Es geht nicht darum, dass sie nicht wollen, ja? Sondern sie können nicht. Ja?
Ja.
Und ich finde, da gibt es eine gesellschaftliche Verantwortung, diesen Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen, ja, ich mache jetzt endlich mal die Spanne auf, Möglichkeiten zu geben, an Gesellschaft teilzuhaben, einen adäquaten Schulabschluss zu erlangen, ja, ihrem Fähigkeiten angemessenen Schulabschluss. Ja?
Ja.
Und hier die Möglichkeit, notwendige Hilfen zu geben, soweit das notwendig ist. Ja? Aber alle Kinder, ja, die ich in der Lerntherapie hatte, es waren schon einige hundert ja, in den fast 30 Jahren, haben alle so lesen, schreiben und rechnen gelernt, dass sie einen Schulabschluss erlangen konnten. Mhm. Also es wird
und dabei
nie so sein mit so einer massiven Beeinträchtigung, dass sie das vielleicht studieren, Mathematik oder Physik, ja, muss man ja auch nicht, oder Informatik, ja, aber es geht darum, einen Schulabschluss zu erhalten und irgendwie im Berufsleben zu landen, ja, und gut damit umgehen zu können mit seiner Schwierigkeit, ja. Allein das ist noch so ein Kernpunkt in der Therapie, ja. Wie gehe ich damit um, so wie ich bin?
Ja, es hilft nicht zu sagen, jetzt fahr mal schneller mit dem Auto, wenn du nachts halt das Licht nicht anhast. Ne? Also das sind, sind die Kleinigkeiten, die dann doch nicht so klein sind, ja? Sondern die einen wahnsinnig beeinflussen. Gibt es denn in Europa, gibt es denn Länder, die das auch sehr gut abbilden? Ist da,
ja, interessant, dass du es ansprichst. Ich habe nämlich heute gerade einen Fachtag finalisiert, den wir im Herbst anbieten. Und da blicken wir in den europäischen Raum, also nach Finnland, Irland, Niederlande, Österreich. Ja, wie da mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet wird, die gravierende Probleme beim Lesen, Schreiben und Rechnen haben. Es nennt sich nicht überall Lerntherapie. Ja, das ist eher, was wir in der Schweiz, in Deutschland und Österreich finden. In anderen Ländern ist es mehr ins Schulsystem eingebunden. Das finde ich auch nochmal interessant. Ja, also deswegen auch dieser Fachtag. Was können wir von anderen lernen? Ja, in Großbritannien gibt es zum Beispiel bestimmte Klassen und Schulen, ja, die sich darauf ausgerichtet haben. In Finnland ist es auch nochmal anders in Schule eingebunden. In Österreich wird es nur mit Selbstzahlern finanziert. Ja, da heißt es Lerntherapie. Da gibt es keine Jugendamtsfinanzierung. Das heißt, da springt der Staat auch nicht ein. Ja, da ist es wirklich auf der Geldtasche der Eltern, ja, und die Lerntherapie in der Schweiz definiert es auch noch mal ein bisschen anders. Also es ist aber auf jeden Fall immer spannend, über die Grenzen zu schauen, ja.
Total.
Aber ich denke, was alle im Bestreben haben in den nächsten Jahren, ist, dass dieses Wissen auch in Schule einfließt, ja, und dass Lerntherapeuten da auch wirklich Fuß fassen und mitwirken können im Team, sei es jetzt als freier Mitarbeiter, ja, der ab und zu kommt, ja, optimal ist, wenn ich wirklich angestellt im Team mit dabei bin, weil dann hat man natürlich nochmal eine andere Möglichkeit, auch wirklich das Schulkonzept miteinander weiterzuentwickeln, ja. Also wer arbeitet alles mit dem Kind in der Förderung? Wir machen mal ein Schema, ja, dass die Eltern Bescheid wissen, wir wissen Bescheid, wer arbeitet mit wem, ja. Also in der Schule, wo ich begonnen habe, war das überhaupt nicht klar. Ja, also es gab zwar diese Personen, ja, wo ich davon ausgegangen bin, jeder weiß, was die Sonderpädagogin macht und ne, wann sie Diagnostik macht und wann sie die Kinder rausnimmt, dass es dazu klare Regeln gibt, wie das so in Schule, wie man das so annimmt. Für alles gibt es Regeln. Aber so in der Zusammenarbeit oder wie man gut zusammenwirkt, um ein gutes Endergebnis zu bekommen, ne, das wurde noch nie gemacht. Ja, das haben wir zusammen erstellt. Ja?
Verrückt.
Ein Förderkonzept und Förderhaus für die Schule. Ja, und ich glaube, in die Richtung geht es überall. Und das sollte es auch sein, denn die Schule ist der Lernort der Kinder. Ja, und da sollten eigentlich alle Menschen, die sich mit Lernen und Kindern beschäftigen, auch vor Ort sein können, um die Wege nicht zu weit zu machen, um für alle Zugänglichkeit zu haben. Ja, um nicht einzelnen Familien, die die Wege nicht gehen möchten, können, wollen, ja, zu Ämtern, um für die auch die adäquate Förderung zu haben. Ja, also Bildung soll für alle da sein. Ja, und das steht schon im Grundgesetz. Und da sollten wir uns hin weiterentwickeln, dass wir das auch ja, abbilden können, ja, anbieten können, damit unsere Kinder wirklich auch gut durch die Schule kommen.
Klasse.
Das hörte sich jetzt wie ein Schlusssatz an.
Ne? Das höre ich, wollte gerade sagen, das war fast so wie ein Ende. Was haben wir denn aus deinem Thema jetzt irgendwie noch? Haben wir irgendwas nicht touchiert? Gibt es irgendwas, wo man sagen muss, das muss man auf jeden Fall auch in diesem Zusammenhang mal erwähnt haben? Weil wir sind schon ganz gut vorangekommen.
Ja. Ja, also wir sind breit gestartet, ja, haben mal immer vertieft und haben irgendwo angehalten. Also die wichtigsten Punkte haben wir eigentlich berührt. Ich würde mich freuen, wenn sich ein paar melden und wirklich Allianzen schmieden, ja, um hier nochmal neues Wissen reinzuspülen in die verschiedenen Systeme. Gerne bei mir persönlich anrufen. da habe ich immer ein Ohr für und bringe mich da auch gerne ein. Nee, also konkret fällt mir nichts ein. Wir sind alles durchgegangen.
Sehr gut. Ja, also sehr, sehr, sehr interessant. Ich dachte, ich habe mich wirklich gut vorbereitet und habe aber hier ganz fleißig mitgeschrieben und werde da auf jeden Fall auch einiges in die Shownotes reinpacken. Vielen lieben Dank für die ganzen Infos, liebe Maike.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Natürlich. Und wenn du jemand hast, der mitten in der Ausbildung vielleicht auch ist, ne, dann ist die Person auch recht herzlich eingeladen, hier mal reinzukommen, vielleicht so ein bisschen direkt aus der Praxis zu plaudern, würde mich interessieren. Und
gute Idee, ja. Vielleicht da habe ich viele jemand. Kontakte, spiele dir gerne zu.
Ja, klasse. Vielen lieben Dank und einen schönen Tag noch.
Dir auch, alles Gute.